Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Viele Theater setzen zurzeit notgedrungen auf Streaming-Angebote. Größere Häuser greifen auf ihre Archive zurück und zeigen Inszenierungen, die Bühnengeschichte geschrieben haben. Kleinere Theater gehen dazu über, Räume in Filmstudios zu verwandeln, in denen Ensemblemitglieder dann Lesungen aufnehmen. Einzeln, versteht sich. Lange Zeit war die Branche dem Digitalen eher verschlossen. Das ändert sich nun rasant schnell. Einige Theaterkünstler suchen indes nach ambitionierteren Formen. Tom Mustroff erfuhr, dass die Transformation ins Digitale und Virtuelle aber kein hindernisfreier Lauf ist.
17:22 Uhr.
Ja, Eichhorn.
Ja, Stamme.
Ja, es gibt schon die ersten Anfragen, was mit dem Alex los ist bei mir. Hast du irgendwelche Informationen?
Ich kann dir nicht sagen, wie viele Leute da rumrennen.
Ja.
Was hier klingt wie ein Gespräch aus dem Covid-19-Kontrollzentrum, ist tatsächlich ein Mitschnitt aus der Telefonzentrale des Ministeriums für Stadtsicherheit vom Oktober 1989. Er ist Teil eines Theaterprojekts des Regiekollektivs Rimini-Protokoll.
50 Akten Kilometer ist tatsächlich das einzige Theaterstück wahrscheinlich fast, was man jetzt ganz legal und ungefährlich besuchen gehen kann.
Meint Stefan Kegi, Mitglied von Rimini-Protokoll. 50 Aktenkilometer bietet einen Audiowalk durch Berlin an. Man begreift dabei, wie das Überwachungssystem der Staatssicherheit funktionierte. An bestimmten Orten im Stadtraum ertönen Stimmen von Menschen, die erzählen, wie sie bespitzelt wurden. Das Stück wurde vor 9 Jahren realisiert. Es passte aber perfekt in die Gegenwart. Fieberhaft suchen Theaterleute, denen in der Corona-Krise der Arbeitsraum abhanden gekommen ist, nach Auswegen. Die Kommunikation zwischen Schauspielern, Regie und Dramaturgie muss anders organisiert werden. Statt zu Hauptproben und Dramaturgiesitzungen verabredet man sich nun zu Videokonferenzen auf Skype und Zoom. Versiertere Nutzer greifen auf Discord zurück, eine Chatplattform der Videospiel-Community. Friedrich Kirschner, Professor für digitale Medien an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch.
Discord haben wir jetzt eben auch für die ganze Hochschule eingerichtet und haben versucht, so ein bisschen das Gebäude nachzubauen. Also es gibt so einen offenen Mensa-Kanal, wo alle, die ein Headset haben, können da reingehen. Dann können auch tatsächlich alle, die da drin sind, miteinander reden, also auch bis zu 50 Leute oder so.
Ein weiterer Vorteil von Discord ist, dass man nicht permanent online sein muss, sondern den Stand der Diskussion auch später nachlesen kann. Aus den Videokonferenzen entwickeln sich auch erste performative Ansätze. Stefan Kegi führte letzte Woche an der Schweizer Theaterhochschule Manufaktur einen Workshop mit Hilfe der Videoplattform Zoom durch.
In diesem Workshop hat mich sehr direkt interessiert, können wir denn irgendetwas von dieser Sinnlichkeit, von diesem Zusammensein, auch das eben Postdramatische, was nicht am Wort hängt, sondern was mit Räumen zu tun hat, was mit Gerüchen, mit Interaktion zu tun hat, können wir davon etwas in dieser Live-Situation, mit der wir jetzt so viele unserer Arbeitsbesprechungen dann oft sehr unsinnlich führen, doch vermitteln.
Man zeigte sich gegenseitig die Bücher, die man zuletzt gelesen hatte. Auch gemeinsames Händewaschen stand auf dem Programm. Es war wie in einer Cyberbar, in der man auf seiner Couch sitzt, mit einem Drink in der Hand und anderen zuprostet, die ebenfalls in ihrer Wohnung sitzen und zugeschaltet sind. Gleich in den virtuellen, also nur von Avataren bevölkerten Raum, gehen die Cyberräuber. Marcel Karnapke.
Wir digitalisieren ganze Bühnen, ganze Gebäude. Wir digitalisieren aber auch die menschliche Ausdruckskraft in Form von Körper, in Form von Gesicht, Mimik, Gestik und Sprache. Das Spannendste dabei ist, dass manches von dem, fast schon alles, auch in Echtzeit passieren kann.
Theater im virtuellen Raum ist also machbar. Allerdings kann selbst an dessen Eintrittspforten Covid-19 Verunsicherung auslösen.
Und eine Inszenierung, die davon lebt, dass ich eine VR-Brille mir auf den Kopf setze, die im Zweifel eine Minute vorher jemand anders auf dem Kopf hatte, ist natürlich im Moment vollständig unvorstellbar.
Meint Björn Längers von den Cyberräubern. Die Brillen könnten allerdings auch in Sterilisatoren mit UV-Licht von potenziellem Virenbefall befreit werden, wirft Kompagnon Karnapke ein. Er würde solche UV-Öfen sogar selber entwickeln. Es gibt aber auch noch andere Hürden bei der Technologisierung des Theaters. Max Schumacher, Regisseur der Gruppe Posttheater.
Wir bei Posttheater entwickeln keine besonderen neuen Virtual Tools oder digitalen Theatermöglichkeiten, weil es keine Bezahlmodelle dafür gibt.
Genau. Wie kann sich eine freie Gruppe diese Entwicklungsarbeit leisten, wenn die Inhalte dann frei zugänglich sind? Die Cyberräuber sind gegenwärtig durch eine Doppelpassförderung mit dem Theater Karlsruhe finanziell etwas besser abgesichert. Ihre für den 9. April geplante, jetzt aber auf ein unbestimmtes Datum verschobene Premiere von Cyberballett wollen sie komplett in den virtuellen Raum verlagern.
Am besten funktioniert das sicherlich, wenn man eine eigene VR-Brille hat. Dann kann man sich quasi einwählen und in diesem virtuellen Raum dann einfach wirklich auch anwesend sein mit einem eigenen Avatar und interagieren auch mit den Inhalten, die wir dort zur Verfügung stellen.
Die Story ist, dass eine künstliche Intelligenz, die gern tanzen will, sich einen Körper sucht. Die Avatare der Zuschauer sollen im virtuellen Raum selbst mittanzen können. Leibliche Interaktion im Cyberspace.
Das Cyberballett soll im April online gehen. Der israelische Komponist, Bandleader und Bassist Micha Kaplan hat die Musik dazu komponiert. Wer sich für die App zu 50 Aktenkilometer interessiert, man kann sie auf der Webseite von Rimini Protokoll herunterladen.